Tardigrada, unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 2: Das Waisenhaus. Das Waisenhaus der Stadt München war ein prächtiger Bau mit Stuck und vielen Erkern. Das Haus wurde um die Jahrhundertwende gebaut und damals sogar von seiner Majestät, dem Prinzregenten von Bayern, persönlich eingeweiht. Nach der Eröffnung wurde die Leitung der Anstalt dem bestellten Waisenpfleger Konrad Gruber und seiner Frau Ernestine übergeben. Die Sorge um das pädagogische und geistige Seelenwohl der Kinder wurde dem geistlichen Inspektor, Herrn Pater Josef Glück, anvertraut. Ihnen zur Seite standen 6 Nonnen des Ordens der englischen Fräulein. Aufgenommen in das Waisenhaus wurden nur Kinder ohne Zuhause und ohne Eltern. Verwahrloste, minderintelligente und unehelich Geborene wurden abgelehnt. Ebenso solche, die nicht katholischen Glaubens waren. Das Waisenhaus bot Platz für gut 200 Kinder. Jungen und Mädchen schliefen streng getrennt in Schlafsälen mit bis zu 40 Betten. Großzügige Spender und Wohltäter waren in hoher Zahl vorhanden. Es sollte den Kindern an nichts fehlen, um sie zu ordentlichen und gehorsamen Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. So weit, so gut. Nur ging der verlorene Krieg auch am städtischen Waisenhaus nicht ohne Folgen vorüber. Geld von der Stadt und den edlen Spendern wurden weniger. Die Waisen, bedingt durch die vielen Krippetoten und die im Krieg gefallenen Väter, wurden mehr. Einer der Gefallen war unglücklicherweise auch der oberste Waisenpfleger Gruber, dessen heimatlicher Dienst an der Gesellschaft ihn nicht vor einer Einberufung an der Westfront bewahrt hatte. Die Witwe Gruber übernahm somit mit dem Jahr 1917 die Position ihres verstorbenen Mannes. Sie führte ein strenges Regiment über die ihr anvertrauten Kinder und rieb sich an der Frömmigkeit des Paters und der Nonnen. Sie war einsam und unglücklich. Trost fand sie im Alkohol. Der Schnaps, meist ein billiger Verschnitt, war verständlicherweise immer verfügbar. Selbst als es kaum mehr was zu essen gab. Schnaps war vorhanden. Ich lebe keusch wie eine Nonne, arbeite brav wie eine Nonne und muss mit den Kindern ständig beten wie eine Nonne. Da darf man doch wenigstens saufen wie ein normaler Mensch. So rechtfertigte sie sich, wann immer sie heimlich ihrem Laster frönte. Diese unvorteilhaften Lebensumstände und eine von Natur aus gegebene allgemeine Missmut machten es Ernestine Gruber nicht gerade leicht, die vom Spielen zurückkehrenden Kinder einschließlich des kleinen Mitbringsels wohlwollend zu empfangen. »Frau Gruber, Frau Gruber, schnell!« stürmten die Kinder die Eingangstüre herein. »Frau Gruber, wir haben ein Krankes«, begann Pauline. »Halt!« rief Frau Gruber. »Ihr seid mir schon vom Hans angekündigt worden. Der hat sich schon seine Prügelstrafe abholen dürfen und sitzt jetzt flennend auf der Kirchenbank, um den Herrgott um Vergebung für seine Sünden zu bitten. In diesem Haus wird nicht gerannt. Und man verlässt auf keinen Fall ohne Begleitung das Haus, um zum Spielen zu gehen, auch wenn es ein freier Nachmittag ist. Habt ihr das verstanden? Noch ein einziges Mal und ich schmeiß euch alle raus. Dann könnt ihr auf der Straße betteln gehen oder gleich verrecken.« Pauline trat unter den eingeschüchterten Kindern hervor. »Entschuldigung, Frau Gruber, aber das ist jetzt ein Notfall. Was ein Notfall ist, entscheide ich. Aber schauen Sie doch selbst.« Pauline hielt ihr das Kind hin. Dessen Gesicht war inzwischen weiß, die Lippen blau. »Ein Soldat hat es uns gegeben. Es ist ein kleiner Bub. Und er heißt Bernhard.« Frau Gruber trat näher. Ihre strengen Gesichtszüge verfielen und sie wurde blass um die Lippen. »Gütiger Herrgott«, stöhnte sie. Ihre Stimme war jetzt nur noch ein Viertel so laut wie zuvor. »Das ist ja ein Kind.« Sie nahm Pauline das Bündel ab, drehte sich um, ging zu einem großen Tisch im Windfang, legte das Kind dort ab und schlug das weiße Tuch zurück. »Der ist ja gerade erst geboren, noch nicht mal abgenabelt.« Sie überlegte, was zu tun sei. »Egon, lauf sofort den Pater Glück holen«, rief sie schließlich. »Sag ihm, wir brauchen eine Nottaufe bei einem sterbenden Säugling. Und Lisi, du holst die Schwester Aloysia aus der Kleinkindstation. Sage, sie soll rasch warmes Wasser bringen. Sage ihr auch, dass wir lauwarme Milch mit Zuckerwasser in einer Trinkflasche brauchen. Hast du das verstanden?« Das Mädchen nickte und lief los. »Alle anderen Anwesen wird das Abendessen gestrichen. Geht in die Kapelle, betet zweimal den Rosenkranz und merkt euch, nie mehr alleine und ohne Erlaubnis auf die Straße.« Nachdem Frau Gruber mit dem Säugling alleine war, blickte sie ihn intensiv an. Er zeigte keinerlei Lebenszeichen. Richtig tot sah er allerdings auch nicht aus. Es wurden oft Neugeborene der Obhut des Waisenhauses übergeben. Unerkannt in der Nacht vor der Eintrittspforte, abgestellt von verzweifelten Müttern, die keinen anderen Ausweg mehr wussten für ihre unerwünschten, weil häufig unehelich entstandenen Nachkommen. Manche der armen Würmer waren dann am nächsten Tag schon tot, als man sie fand. Frau Kuber wusste daher, wie ein toter Säugling aussieht. Dieser hier war anders. Sie stupste ihn leicht an, ohne dass eine Reaktion erfolgte. Sie legte die Hand auf den winzigen Brustkorb und war sich nicht sicher, ob sie eine Atembewegung feststellte. Aber als sie ihn anblies, meinte sie ein Runzeln auf dessen Stirn zu sehen. »Du scheinst ja ein merkwürdiges Ding zu sein«, dachte sie. Sie kramte in einer Schublade nach einem Bindfaden und einer Schere, um den kleinen Jungen von seiner Plazenta befreien zu können. Egal ob tot oder lebendig, ein Kind sollte entbunden sein. Das gehört sich so. Nachdem sie die Nabelschnur durchtrennt hatte, kam Schwester Aloysia mit einer Schüssel warmen Wassers und einem Fläschchen mit verdünnter Milch. Die Nonne stellte alles rasch auf den Tisch ab und sah auf den Säugling. »Ich glaube, ich komme zu spät, Frau Gruber«, sagte sie. »Das Kind ist doch schon tot.« Erschrocken blickte sie auf Frau Gruber. »Hoffentlich hat Pater Glück ihm die Taufsakramente geben können, damit es jetzt ein kleines, unschuldiges Engelein im Himmel sein kann.« »Oje, wann kam Pater Glück schon mal schnell? Wann kam er überhaupt, wenn man ihn brauchte?« meinte Frau Gruber. Sie erwiderte Aloysias Blick und sah schließlich wieder auf den winzigen Säugling, der weiter regungslos auf dem Tisch lag. »Mit dem Todsein wäre ich mir allerdings nicht so sicher. Es ist übrigens ein Bub. Laut Pauline heißt er Bernhard.« Frau Gruber hob das Kind hoch, legte es in ihrem linken Arm, nahm mit der rechten Hand das Fläschchen und tropfte vorsichtig die Milch auf die Lippen des Säuglings. Nach dem dritten Tropfen meinte sie ein angedeutetes Zucken auf den Lippen des Kleinen zu sehen. Sie dachte kurz nach, ob da wirklich etwas war oder ob sie sich das nur eingebildet hatte. Schließlich zuckte sie kurz mit den Schultern und führte den Kautschuk-Trinksauger des Fläschchens an Bernhards Lippen. Die Lippen öffneten sich langsam, umschlossen erst zögerlich, dann fester den Sauger und nach wenigen Sekunden fingen die Backen des Kindes mit schwachen, aber eindeutigen Saugbewegungen an. »Schauen Sie, Aloysia, er trinkt«, rief Frau Gruber und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Mit jeder Saugbewegung schien das kleine, bleiche Gesicht des Kleinen etwas Farbe zu bekommen. Nachdem er die Flasche komplett leer getrunken hatte, fing er laut zu schreien an. Ein langanhaltender Schrei, der durch das ganze Haus hallte. »Na, wenn das kein Lebenszeichen ist! Ich glaube, mit diesem Bernhard werden wir noch so einiges erleben«, sagte Frau Gruber. »Schwester Aloysia, nehmen Sie ihn mit. Er ist jetzt Ihrem Bereich zugeordnet.« »Mach ich, Frau Gruber«, sagte Aloysia fassungslos. »Ich kann es immer noch nicht glauben. Der Herrgott muss ein besonderes Auge auf ihn geworfen haben. Und ich dachte, der wäre schon tot gewesen.« Aloysia wusch den kleinen Bernhard mit dem mitgebrachten Wasser. Während des Waschens wollte er gar nicht mehr aufhören zu schreien. Anschließend wickelte ihn die Nonne in ein frisches Tuch und nahm ihn mit auf die Kleinkindstation. Nach dem zweiten Milchfläschchen fielen ihm die Augen zu und er schlief auf Aloysias Arm ein. Er atmete tief und regelmäßig. Seine Wangen schimmerten jetzt rosa glänzend. Aloysia wiegte Bernhard etwas auf dem Arm, bis sie den neuen Bewohner des Waisenhauses vorsichtig in ein Bettchen legte. In dem Bett lag bereits ein weiterer Säugling, der kleine Ludwig. Während der nächsten Monate überwand Bernhard rasch seine Startschwierigkeiten und entwickelte sich prächtig. Die spanische Krippe verabschiedete sich mit dem Jahr 1919, nachdem sie neben Bernhards Mutter mehr als 30 Millionen Tote weltweit hinterlassen hatte. Auch das Waisenhaus blieb von dieser Pest nicht verschont. Zwei Nonnen und insgesamt 5 Kinder starben an der Krippe. Es war immer gleich. Zunächst kam hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Bei einigen dann starker Husten. Wer Pech hatte, um den war es nach 3 Tagen Krankheit geschehen. So wie die Krippe kam und wieder ging, so war es auch mit der Revolution. Das zarte Pflänzchen einer bayerischen Räterepublik wurde rasch und effektiv niedergetreten, als Armeeeinheiten der Berliner Reichsregierung die Freikorpsverbände verstärkten. Die Übermacht war zu groß. Tausende Unterstützer der Räterepublik wurden hingerichtet. Reaktionäre Kräfte etablierten die Ordnungszelle Bayern. Nach Krieg, Revolution und Krippe sollten Ruhe und Ordnung Einzug halten. So war die Welt wieder einfach gegliedert und für jeden verstehbar. Das vaterlandslose Gesindel durfte im fernen Berlin aktiv sein. In München war Ruhe. Ungelöste oder neu entstandene Probleme wie die zunehmende Inflation, die Armut und die Arbeitslosigkeit wurden in einen Mantel des Schweigens gehüllt. Frau Gruber war diese Entwicklung mehr als recht. Über das Unangenehme sprach man nicht. Oder andere mussten als Schuldige herhalten. Es waren entweder die Verbrecher in Berlin oder die Ausländer und Juden, die in ihrem München nichts zu suchen hatten. Rechtsradikales Gedankengut traf auf fruchtbaren Boden unter dem vermeintlichen zu kurz gekommenen, wie Frau Gruber eine war. Sie war die Arbeit im Heim und den alleinigen Umgang mit Kindern, Priestern und den englischen Fräulein leid. Immer öfter besuchte sie daher Münchner Gaststätten, in denen der Schnaps- und Bierdunst mit rassistischen Parolen geschwängert war. Man schwadronierte und trank gehörig einen über den Durst. Dort fühlte sie sich aufgehoben und entfloh ihrem Alltag. Wenn sie ausging, zog sie ihr bestes Kleid an und steckte die langen, brünetten, geflochtenen Haare zu einem Kranz hoch. Sie wusste, dass ihre besten Jahre vorbei waren. Sie war niemals eine Schönheit gewesen. Dennoch nahm man sie in entsprechender Aufmachung als jung gebliebene Frau wahr. Und sie war einsam. Frau Grubers Stammlokal war der Bürgerbräukeller in Haidhausen. Man aß und trank in der Gaststätte, im Sommer saß man im Garten und hin und wieder fand im großen Saal eine Kundgebung statt. Hier war Platz für über 1000 Personen. Durch die hallenartige Konstruktion des Raums mit gewölbter Decke hörte man die Redner bis in die letzten Reihen. Wie es sich für eine alleinstehende Dame schickte, saß Frau Gruber eher weiter hinten, in einer etwas vom Raum abgetrennten Ecke. Um in der Öffentlichkeit nicht zu viel zu trinken, hatte sie in ihrer Handtasche immer einen Flachmann mit Schnaps dabei, welcher während etwaiger Toilettengänge dann geleert wurde. Eines Abends, ein gewisser Adolf H. aus Braunau in Österreich hatte gerade seine Rede beendet und ein Publikum in euphorischer und aufgeheizter Stimmung hinterlassen, stellte sich ein Mann vor Frau Grubers Tisch. »Entschuldigung bitte, aber ist er noch frei?«, fragte sie der Mann. Frau Gruber musterte ihn eindringlich. Die Augen waren braun und stechend. Ein Eindruck, der durch buschige, dunkle Brauen und die tiefen Augenringe verstärkt wurde. Der Mann hatte eine lange Nase, die nur knapp über der schmalen Oberlippe endete. Die Wangenknochen traten deutlich hervor, die Stirn war hoch und etwa doppelt so breit wie das spitze Kinn. Die Haare waren licht, dunkelblond und streng nach hinten gekämmt. Frau Gruber blickte weiter an ihm herab. Er hatte einen schmalen und schlanken Oberkörper und war durchschnittlich groß. Sein linker Arm hing relativ steif und unbeweglich an ihm herab, als er sich zu ihr vorbeugte. Die Kleidung erschien etwas verschlissen und er roch nach Schweiß und Alkohol. Trotz des lichten Haars schätzte sie ihn auf etwa 35 Jahre. Er war für Frau Gruber sicher nicht der Mann ihrer Träume. Aber er war jünger als sie. Und sein Blick suggerierte durchaus Interesse. »Bitte sehr, hier ist frei«, antwortete sie. »Sie gestatten, wenn ich meine Emotionen nach diesem Erlebnis mit Ihnen teile«, fing er an. »Selten habe ich an einem so bewegten Moment teilnehmen können. Mit jedem Satz, jeder Silbe und jeder Geste schafft es Ihr Hitler, nicht nur mir, sondern dem ganzen deutschen Volk wieder Trost und Zuversicht an die eigene Stärke zu geben. Endlich jemand, der an uns glaubt und uns aus dem Joch der Vaterlandsverräter und Banditen befreien kann.« Frau Gruber nickte zustimmend. Ihr fiel sein schwäbischer Akzent auf. Im Gegensatz zu dem eher kärglichen Erscheinungsbild und der abgetragenen Kleidung war seine Ausdrucksweise gepflegt wie bei einer akademisch gebildeten und wohlhabenden Person. »Pardon«, sagte der Mann weiter, »ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Oskar Dirlewanger. Gruber, Ernestine Gruber«, sagte Frau Gruber und hielt ihm die rechte Hand zum Gruße. Dirlewanger erhob sich rasch, griff ihre Hand zart nur an den Fingern, zog sie etwas zu sich hin, verbeugte sich tief und deutete einen Handkuss an. Frau Gruber errötete. »Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sprach er weiter, als er sich setzte. »Halten Sie mich nicht für unverschämt, aber in Anbetracht dessen, dass Sie ohne männliche Begleitung hier sind und dieses wunderschöne schwarze Kleid tragen, scheint es mir, dass Sie einen Verlust erlitten haben?«, fragte er. »Mein Mann, der Konrad, ist 1917 gefallen«, antwortete sie. »Er war der bestellte Waisenpfleger der Stadt München. Nichts hat man ihm gedankt. Weder den Dienst zu Hause noch an der Front. Jetzt kümmere ich mich halt und ohne ihn um das Waisenhaus. Eine Schmach und Schande ist das. Das entspricht genau dem, was der Herr Hitler vorhin meinte. Wir kämpfen und sterben für das Vaterland, während die Bolschewiken und Juden sich bereichern. Und jetzt versuchen uns diese sogenannten Demokraten einzulullen und unternehmen nichts gegen den fortschreitenden Untergang des deutschen Volkes. Man sollte sie am besten alle... Er blickte auf den Boden und der Anflug eines bösartigen Grinsens war kurz zu sehen. Dann sah er wieder zu Frau Gruber hoch. Glauben Sie mir, ich werde das so nicht akzeptieren. Nicht, nachdem ich 4 Jahre fürs Vaterland gekämpft habe und mehrfach verwundet wurde. Für mich geht der Kampf weiter, trotz oder sogar wegen dieser Gesellen in Berlin, die meinen jetzt die Macht im Lande zu haben. Frau Gruber sah ihm tief in die Augen. Sie konnte sich gut vorstellen, dass hinter dieser eher schmalen und unscheinbaren körperlichen Fassade ein unbarmherziger und kompromissloser Kämpfer steckte. Sie fand ihn jetzt überaus interessant. In ihrem Unterleib begann sich ein leises und sehr angenehmes Ziehen auszubreiten. »Herr Dirlewanger?« fragte Frau Gruber. »Sie kommen aber nicht aus München, oder?« »Nein, leider nicht. Ich bin gebürtiger Unterfranke, aber eigentlich Württemberger. Derzeit bin ich Student der Wirtschaftswissenschaften in Mannheim. Ich plane, nach Frankfurt zu wechseln, um dort meinen Doktor der Staatswissenschaften zu machen.« Frau Gruber war beeindruckt. »Aha, ein Studiosus«, dachte sie. »Eigentlich bin ich jedoch Soldat und kämpfe gegen alle Feinde und Verräter des deutschen Volkes. Dies ist auch der Grund, warum ich hier nach München, in Ihre wunderschöne Stadt gekommen bin. Sie können sich glücklich schätzen, Frau Gruber, dass die deutsche Idee hier gelebt und verbreitet wird. Ich bin Mitglied im Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund. Und das sind Personen wie der eben erlebte Herr Hitler wichtig, um uns nicht nur die notwendigen Argumente, sondern auch die innerliche Kraft im Kampf gegen die Berliner Pfaffen- und Judenregierung zu verleihen. Wie wahr Sie sprechen und wie gerne würde ich Ihnen in Ihrem Kampf zur Seite stehen, sagte Frau Gruber. Wenn es nach mir ging, hätten wir es niemals so weit kommen lassen. Aber ich bin halt nur eine Frau, eine Witwe, die sich um das Wohl der Waisenkinder kümmert. Dennoch glauben Sie mir, in meinem Haus herrscht Ordnung. Da werden die deutschen Ideale eingehalten. Und denken Sie nicht, dass ich mir von Pfaffen und Nonnen erzählen lasse, wie man Kinder auf den rechten Weg bringt. Frau Gruber, sagte Dirlewanger, ich bin tief beeindruckt. Die katholische Kirche darf sich auf keinen Fall uns in den Weg stellen. Wäre noch schöner. Wo kämen wir denn dahin? Er blickte ihr tief in die Augen und beugte sich vor zu ihr. Frau Gruber, oder darf ich Ernestine sagen? Wir kennen uns ja erst wenige Momente, aber Sie kommen mir jetzt schon so vertraut und bekannt vor. Sie nickte ihm still zu. Oskar, Sie können gerne Ernestine zu mir sagen. Es würde mich sogar freuen. Erneut errötete sie und das angenehme Ziehen im Unterleib nahm zu. Ernestine, wenn nur alle Frauen so wären wie Sie, dann müsste ich mir keine Sorge machen um die Zukunft unserer stolzen Nation. Er nahm ihre rechte Hand in seine. Gerne würde ich Sie, soweit Ihre Zeit dies gestattet, zu einem Getränk einladen. Nur bin ich leider ein armer Student und allein die Zugfahrt nach München strapaziert mein Budget gehörig. Ich habe nicht mal genügend Geld für ein Bett in einer schäbigen Pension. Sie legte ihre linke Hand zusätzlich auf seine rechte, drückte sie sanft und lächelte. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Lassen Sie mich das erledigen, Oskar. Es wäre mir eine große Freude. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, zeigte erneut sein verschmitztes, etwas diabolisches Grinsen. Sie standen auf, Frau Gruber hakte sich bei ihm ein und beide verließen sie den Bürgerbräukeller gemächlich durch die im Alkohol- und Nationalrausch verharrende Menge schreitend. Sie waren auf dem Weg zu Frau Grubers Einliegerwohnung im Waisenhaus. Der verbliebene Schnaps aus Frau Grubers Schwachmann wurde gemeinsam geleert und Dirlewanger erzählte mörderische Kriegsgeschichten, als ob es sich um schräge Studentenanekdoten handelte. Mit zunehmendem Alkoholkonsum lachten und kicherten sie wie Jungverliebte. Beim Betreten der Waisenpflegerwohnung bemühten sie sich jedoch leise zu sein. Was Frau Gruber jetzt nicht brauchen konnte, waren Kinder oder noch schlimmer neugierige Nonnen. Der Rest passierte rasch und schnell. Dirlewanger erledigte die Aufgabe eines Mannes beim Geschlechtsakt, wie den lästigen Besuch einer Pflichtvorlesung an der Universität. Als Belohnung durfte er in einem weichen und warmen Bett schlafen. Und auch Frau Gruber bekam das, was sie sich erhofft hatte. Seit einer gefühlten Ewigkeit lag ein Mann neben ihrem Bett. Am nächsten Morgen verließ Dirlewanger die Wohnung. Ob ihm jemand sah, war ihm herzlich egal. Als er ging, gab sie ihm etwas Geld mit der Auflage eines Wiedertreffens, wann immer er wieder nach München käme. Diese Aufforderung kam er gerne nach. Die beiden trafen sich alle 4 bis 6 Monate in unregelmäßigen Abständen bis zum 8. November 1923. An diesem Tag war alles anders.